Ja, man muss das Licht der Taschenlampe einfach nur auf die schönen Dinge halten und einfach mal die anderen kurzzeitig auch ausblenden. Dann kann man seine Seele mit viel Gutem füttern und auch vor allem Optimismus tanken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Diese magische Zeit zwischen den Jahren. De facto gibt es eine Zeit zwischen den Jahren ja eigentlich gar nicht, aber dass die Tage zwischen Weihnachten und Silvester oder je nach Region auch zwischen Weihnachten und Drei Könige etwas ganz Besonderes sind und ganz im Zeichen der Familie oder zumindest der zwischenmenschlichen Verbindungen steht, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich für meinen Teil hatte jedenfalls große Lust, am Vorweihnachtstag mit einem lieben Menschen darüber zu sprechen, wie dieses Dazwischen mit Gutem gefüllt werden kann. Viele von euch kennen Willi Weitze wahrscheinlich aus dem Kino oder aus der Sendung Willi will's wissen, aber vor allem ist Willi ein unglaublich spannender Gesprächspartner, der einem, egal ob mit einem Instagram-Post, einem Interview oder einem persönlichen Gespräch, immer was zum Denken und Fühlen hinterlässt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Willi.
Das war jetzt so charmant und so wie so ein richtiger, tiefgründiger Mann. So habe ich geklungen.
Aber so ist es auch. Also es ist mir bisher immer so gegangen. Und tatsächlich habe ich dich wieder so auf den Schirm bekommen, als ich von dir einen Instagram-Post gesehen habe. Da ging es um Schnee. Das können wir gleich nochmal kurz besprechen. Aber da habe ich das wieder so gemerkt und dachte so, ach guck mal, weißt du, Willi muss nur ein paar Sekunden sprechen und man hat wieder was so zum Denken. Und irgendwie schön.
Ach toll. Ja, das freut mich sehr. Ich meine, witzig, gell? Also jetzt bin ich inzwischen 52 Jahre alt. Mit 28 Jahren habe ich damals Willi will's wissen angefangen. So viel ist zwischendrin passiert. Und dadurch, dass ich ja keine neuen Folgen mehr mache, aber die alten Folgen so in der ARD-Mediathek wiederholt werden, haben viele natürlich den Eindruck von mir, wie ich so mit 30, 31, 32 unterwegs bin. Und wenn die mich so sehen, dann höre ich, ich war jetzt kürzlich mal in der Kirche und dann war so Kommunion, dann geht ja alle nach vorne, holen sich eine Hostie und dann höre ich, wie so ein älteres Ehepaar hinter mich geht und dann, du, das ist der Willi. Und dann sagt sie oder er, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, sagt dann so, der ist aber ganz schön alt geworden.
Voll fies.
Und ich wollte mich erst umdrehen und habe gesagt, ich höre sie. Ich meine, sie sitzen ja nur einen halben Meter hinter mir.
Hättest sagen sollen, sie aber auch.
Ja.
Das vergisst man ja.
Ja, ich bin ja auch ehrlich gesagt dankbar bei allen Freunden, die zwischenzeitlich auf der Strecke geblieben bin, dass ich noch älter werde. Das vergisst man manchmal.
Ja, dass man älter wird und irgendwie ist es ja auch schön, dass man noch diesen Job machen kann. Ne? Also, dass man, also ich glaube, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und solche Dinge machen können und dürfen wie du, das ist ja auch manchmal dann nur so eine kurze Phase, aber bei dir ist es nicht so gewesen, sondern du bist ja irgendwie immer noch da.
Und ich bin auch noch richtig kindisch, das muss ich auch sagen.
Das habe ich gemerkt. Ich habe mal ein Interview für das Buch von mir gemacht mit der Angst. Und ja. Da hast du mir so erzählt, dass du so eine Mutprobe gemacht hast und in den Wald gegangen bist und ganz alleine im Wald geschlafen hast. Da habe ich zum Beispiel auch voll lange drüber nachgedacht, ob ich mich das trauen würde. Bin zu dem Schluss gekommen, auf gar keinen Fall.
Ja, also ich frage mich auch manchmal, würde ich das nochmal machen? Ich war froh, dass ich es gemacht habe. Und das war damals ein schönes Gespräch, was wir miteinander hatten. Das war dein Buch Keine Angst vor der Angst, wo ich mitwirken durfte. Und das ist ein schönes Buch geworden übrigens. Und habe mich da gefreut.
Bisschen Werbung.
Ja, ich weiß, es sind ja auch tolle Leute, die da mitmachen. Und ich durfte einer davon sein, das muss man mal sagen.
Und das, ich finde das auch gerade ein sehr gutes Stichwort, Dankbarkeit, weil wir sprechen ja heute so ein bisschen über diese Zeit zwischen den Jahren, die man so nennt, also zwischen Weihnachten und Silvester und was da so in einem passiert und was so in der Familie passiert. Und ich finde, Dankbarkeit ist da echt ein wichtiger Punkt. Wenn man sich jetzt so die weltpolitische Lage anguckt, wenn man sich die ganze Außenwelt anguckt, da kann man ja schon auch ein bisschen das Grauen bekommen und könnte pessimistisch werden. Das kann man sich ja nur nicht leisten, weil Kinder in die Welt zu setzen, ist ja so ziemlich das Optimistischste, was man machen konnte. Und da muss man jetzt durch, da muss man weitermachen. Kopf in Sand gibt's hier nicht. Wie geht dir das? Also bereitet dir das Kopfzerbrechen, wie es gerade draußen ist, und wie gehst du damit um?
Ja, also tragisch, muss man sagen, ist es ja, wenn man dann Kinder in die Welt gesetzt hat und tatsächlich auch an den Dramen der Welt umweltmäßig, die Kriege betreffend, verzweifelt und diese Ausstrahlung auch an seine Kinder weitergibt. Und ja, ich kann mich da natürlich auch nicht freimachen. Ich schwebe ja jetzt auch nicht, nur weil ich der Willi bin, durch die Welt. Ich glaube, so ein ganz normaler, ist wahrscheinlich so eine Art Elternreflex, der seinen Nachwuchs einfach beschützen will, der steckt natürlich in mir, dass ich versuche, vieles einfach fernzuhalten von meinen Kindern, damit die nicht ungefiltert mitkriegen, was so los ist. Und man, die Medien sind schnell im Haus und da muss man halt immer ein Auge drauf haben, dass die da bloß, finde ich, jetzt noch nicht so Tagesschau sehen. Es kommen natürlich ja nicht nur Schreckensmeldungen, aber vieles können sie in ihrem kindlichen Horizont ja auch gar nicht einordnen. Und ich meine, ich bin zum Beispiel auch in meiner Kindheit, das war so voller kalter Krieg, groß geworden. Das war schon alles auch beängstigend, muss ich sagen. Von daher kenne ich so die Kinderperspektive sehr gut. Und wir haben ja jetzt die letzten Jahre immer sehr über die bedürfnisorientierte Erziehung auch geredet. Mhm. Wir sagen, okay, welche Bedürfnisse hat denn mein Kind oder haben meine Kinder? Das ist ja auch immer ein schöner Spagat, wenn die unterschiedliche Altersstufen haben und aber alle an einem Tisch sitzen. Das funktioniert in der Theorie und dann in der Praxis natürlich doch nicht, wenn dann die 16-Jährige irgendwas erzählt und dann guckt die mit den 7 Jahren. Also bei uns sind die halt zwischen 7 und 10 und 16 Jahren. Da kann halt alles auf dem Tisch landen. Und jetzt kommt ja, ich beobachte das so ein bisschen so, wenn man so über Erziehungsthemen redet, die Klarheit wird jetzt gefordert von uns Eltern, dass wir so eine Stellungnahme haben und einfach mal sagen, nee, es ist halt so. Und dass diese Klarheit aber gleichzeitig auch wieder so einen Halt geben kann den Kindern. Yeah. Aber die Sorgen sozusagen, dass sich was in unserer Welt verändert hat, da muss ich erstmal klar sein mit mir selbst. Und jetzt, Entschuldigung, ich habe was ganz Wichtiges vergessen hier in unserem wunderschönen Gespräch. Ja, natürlich. Also weil es ist ja voll Weihnachten. Das geht doch jetzt nicht ohne Kerze.
Nein, und wir sind schon voll tief in Kriegen.
Ja,
drin
Gott,
so.
Also zum Fest der Liebe, zum Fest des Friedens.
Das stimmt. Aber du hast eine Kerze angezündet, das finde ich total schön. Und ich hoffe ja auch, dass vielleicht uns einige hören, während sie dann so abends noch den Tannenbaum schmücken oder die letzten Geschenke einpacken oder irgendwelche Vorbereitungen treffen. Vielleicht auch während der Weihnachtstage oder dann eben zwischen den Jahren. Aber ich finde, das ist so eine ruhige Zeit, in der man so alles so ein bisschen Revue passieren lässt. Dazu gehört aber diese Lage und die ist nun mal, wie sie ist. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage und deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen, weil ich dachte, du bist wirklich für mich ein sehr inspirierender Mensch. Wie machst du das, wie macht ihr das, aus dieser Lage heraus, diese Gemütlichkeit und den Optimismus und dieses Zusammensein zu feiern und trotzdem die Dankbarkeit überwiegen zu lassen?
Man dockt ja ganz oft da an, was man als Kind kennengelernt hat. Das versucht man ja gerade in den Tagen jetzt an Weihnachten auch wieder zu reproduzieren. Und bei uns war es so, meine Eltern hatten einen Edeka-Laden, einen kleinen Dorfladen. Und da gab es dann natürlich, das war aber der 24. Das war ein Hardcore-Geschäftstag, wenn der auf einen Wochentag oder auf einen Samstag fiel. Und ich habe da im Nachhinein bewundere ich meine Eltern da natürlich schon. Aber es war halt aus dieser Hektik, dieser Kunden Geld zählen, noch irgendwie zur Bank bringen und dann umswitchen, weil 2 Stunden später schon das Krippenspiel stattfindet. Und ja, also das war, glaube ich, meine Eltern haben sich da auch, glaube ich, ganz schön zusammengerissen, um uns Kindern da ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Und bin froh, dass das bei uns jetzt nicht aus so einer Hektik heraus geboren wird. Aber was ich auch gelernt habe, es gibt ja so den Hang, weil du gerade sagst, ja, wenn man dann so am 23. und dann zündet man Kerzen an und packt so ein bisschen und ach, nochmal Revue passieren lassen. Aber dann fallen einem ja vielleicht auch die Sachen ein, die man überhaupt nicht erledigt hatte, die auf einmal kommen, irgendwie so ein Zettel mit den Neujahrsvorsätzen und dann denkst du dir, um Himmels Willen, ich habe ja gar nichts eingelöst. Und
das oder die eine Freundin mit den Kindern, der man noch ein Päckchen schicken wollte und man hat es nicht getan. Und dann kommt das Päckchen von denen an, rechtzeitig. Boah. Drama. Liebe Heike, es tut mir leid, jedes Jahr wieder.
Ja, das sind die kleinen Kollateralschäden des Weihnachtsfestes. Ja. Es ist einfach so. Und ich glaube aber, immerhin haben ja all diejenigen, die Kinder haben, Verständnis dafür. Das glaube ich zumindest.
Ja.
Ich glaube, dass ich früher keine Kinder hatte und solche vielleicht so kleine Missverständnisse entstanden sind, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, die ich mir da eher zu Herzen genommen habe. Und heute denke ich mir, wann soll ich das machen? Weil ich bin ja auch noch das Christkind für eine ganze Familie. Und insofern glaube ich, dass alle Eltern die Kinder in dem Alter haben, wo Weihnachten dann zu Hause auch eine große Rolle spielt, Verständnis haben werden.
Und ja, glaube ich auch. Und diese Zeit, ne? Also wenn dann so Weihnachten vorbei ist, Weihnachten ist ja immer so krass, ne? Da ist alles zu viel. Viel Zeug, viel Lärm, viele Leute, viele Erwartungen, viel Frust. Also meistens ist ja alles, Elke hat es so schön gesagt hier, die Psychologin, mit der ich hier immer die Fragen beantworte, sie hat gesagt, das Licht des Weihnachtsbaums ist wie so eine Brennlupe, die alles nochmal größer macht.
Ja, das
Schöne aber auch das, was so in Familien etwas schief läuft oder anders läuft, als man es sich erwartet. So. Wenn dann Weihnachten so vorbei ist, wie fühlt sich das für euch an als Familie? Seid ihr dann so, rückt ihr dann so zusammen und habt so eine kuschelige gemeinsame Zeit oder arbeitet ihr oder wie wird diese Zeit aussehen bei euch?
Ja, du hast das ja eben so schön am Anfang beschrieben. Ich finde diese Zeit zwischen den Jahren, und die ja in Bayern, wo wir leben, dann bis zum 6. Januar gefühlt irgendwie dauert, das ist für mich so eine zeitlose Zeit. Also so, da gibt es kein richtiges Datum. Natürlich weiß man dann, ach Gott, morgen ist schon Silvester. Oh, krass. Ja, Mist, da müssen wir ja noch was besorgen. Aber ich lasse mich da einfach so gerne einfach treiben und ja, so in den Tag hineinleben. Das finde ich schon schön. Das genieße ich, das mache ich bewusst seit vielen, vielen Jahren und stecke da auch meine Kinder an und ich finde auch, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man dann so ein bisschen reflektiert, denkt man, wie war denn das ganze Jahr und so, ach, das sind die ganzen Spiele, die jetzt das Christkind unter den Baum gelegt hat, ja, da kann man mal einfach mal, man kann vielleicht auch ein paar Sachen vielleicht noch nachholen bis zum 31.12., die man vielleicht im Alltagsstress überhaupt nicht so gut hingekriegt hat. Dass man sagt, komm, jetzt lesen wir uns mal diese Spielbeschreibung durch und jetzt spielen wir das Spiel. Und das einfach so als extra Zeit nochmal zu genießen. Weil auch im Fußball.
Stimmt, das ist wie die Zusatzaufgaben bei der Mathearbeit, ne? Selbst wenn man nicht so toll war, man hat nochmal die Chance, ein paar extra Punkte zu holen.
Hier, Tine Rickhoff und Willi Weitzel treffen aufeinander. Weil ich wollte nämlich sagen, das ist wie beim Fußball, wenn da 90. Minute, okay, es steht, keine Ahnung, 3-3 und dann gibt's noch zwei Zusatzminuten und dann wird noch eine Entscheidung gefällt. Und ein Team geht so richtig glücklich raus, weil man wirklich auch noch in der Zeit was Gutes machen kann.
Werbung.
Ein
lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch. Ja, voll. Ich erlebe die Zeit auch total als das. Was wir auch immer machen, wir machen so ein Vision Board, wie man es aufs Neudeutsch sagt. Früher haben wir einfach Collagen gesagt. Also ich sammle dann immer schon vorher ganz viel Zeitschriften und nehme mir bei Aldi und so, nehme ich mir immer das Reiseprospekt mit und so. Und dann schneiden wir da ganz fleißig aus, also zumindest die großen Kinder und ich und wenn die Oma da ist oder so, die machen dann auch immer mit. Und dann machen wir uns ein großes Papier, auf dem wir so aufkleben, was wir uns wünschen fürs nächste Jahr. Da gibt's, also wir haben jetzt, machen das wirklich seit Jahren und können dann auch immer so ein bisschen abgleichen. Das ist dann immer, Ende des Jahres gucken wir uns immer das Alte nochmal an und schauen, na, wie viel davon haben wir denn geschafft? Und waren wirklich diese Werte, es sind ja oft auch einfach Werte, die man so mit bestimmten Dingen verkörpert, ne? Haben wir die wirklich eingehalten oder ist es ein bisschen daneben gegangen? Es ist echt eine gute Zeit, um nochmal nochmal neu zu navigieren, nochmal zu gucken, ne? Ist die Richtung noch die richtige, in die wir segeln oder müssen wir doch nochmal wieder die Segel neu setzen? Dafür finde ich die richtig schön, die Zeit.
Ich habe mich jetzt gerade so mich selbst so, habe mir so ein Bild vorgestellt, wie ich mit meinen Kindern an so einem, keine Ahnung, Otto-Katalog rumschnipsel.
Ja.
Und die sich dann irgendwie, ah ja, hier von Schleich den Bauernhof, den will ich 2025 haben. Oder
meinst du, das passiert? Es passiert nicht, die sind viel tiefgründiger
ja,
als du.
Ja, nee, das möchte ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Aber genau, aber man muss es ja so ein bisschen lenken, gell, dass man dann auch diese Bilder, also was kann da raus? Also wie macht man das? Sagst du, schau mal, hier ist ein schöner Regenbogen,
auch, ne?
Komm, mach mal einen Regenbogen hin oder...
Ganz ehrlich, ja. Ne? Die machen das viel selbstständiger, als ich das dachte. Und gucken auch immer bei den anderen so ein bisschen. Ne? Also die sehen dann, okay, ich mache mir dann da ein Buch hin und die fragen, warum ein Buch? Und so, ja, weil ich mal wieder ein bisschen mehr auch lesen möchte und mir die Zeit nehmen möchte. Und das ist ganz cool, weil man da auch so ins Gespräch kommt, weil die Kinder dann so, oh, ich will ein bisschen weniger lesen. Auch schön. Ja, aber was willst du denn stattdessen machen? Und dann so, ja, ich will mehr Mountainbike fahren. Okay, dann lass mal suchen und dann suchen wir gemeinsam. Und so finden wir dann schon die Dinge. Und tatsächlich, je älter die werden, desto tiefgründiger und interessanter wird das dann, ne? Weil das dann wirklich, du lernst so viel über deine Kinder und deren Werte und deren Wichtigkeiten. Richtig toll.
Ja, vor allem, wenn man das so transparent voreinander macht, so als Familie, dann können die ja auch irgendwann mal sagen, hey Mama, schau mal, du hast gesagt, weniger schimpfen oder cooler sein oder keine Ahnung. Also aber dann, dass man so unterhalb des Jahres sich mal wieder diese Boards dann vor Augen führt, ganz bewusst.
Mhm.
Wow.
Total, das ist richtig schön, ja. Und ich finde es auch echt eine kuschelige Zeit, ganz ehrlich, wir gucken da auch echt öfter dann mal so einen Film oder so. Ihr auch?
Ja. Also es ist halt so, ich finde dann auch in dieser Zeit, also da sagen wir es mal so, deswegen stammel ich jetzt gerade rum, weil es ist ja immer ein Kampf mit den Medien, wenn die nur Willi will's wissen aus der Mediathek schauen wollten, dann dürften sie ja immer gucken, aber die wollen ja andere Sachen sehen. Und
wollen die etwa Checker-Tobi sehen?
Ja, zum Beispiel. Und die Anna von den wilden Tieren. Und was? Aber ja, aber die, ich freue mich ja, wenn sie die anschauen. Und nee, weil man guckt ja immer, also wie viel gucken sie, wie viel konsumieren sie und dann denkst du dir, ach, eigentlich wäre es doch so schön gewesen, dass wir jetzt uns noch um 17 Uhr alle zusammen aufs Sofa gelegt hätten und dann noch irgendwie, keine Ahnung, Kevin allein zu Hause gucken. Und dann ist deren Medienzeit eigentlich schon wieder durch. Aber,
ja,
aber,
das stimmt.
Aber von daher ist diese Zeit tatsächlich auch so, weil ich habe mir das als Kind auch immer so gewünscht, so mit meinen Eltern auf dem Sofa zu liegen und zu gucken, weil Weihnachten war einfach auch Fernsehzeit, weil es war, bei uns war das Christkind immer im Wohnzimmer und das Wohnzimmer war zu und im Wohnzimmer war eigentlich der einzige Fernseher, aber bei meinem Vater im Büro gab es noch so einen ganz kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit so zwei Knöpfen und so einer richtigen Antenne dran und dann hat man irgendwie, ah ja, jetzt hier, ah ja, super, da läuft Michel und dann konnte man das dann anschauen, ja.
Lustig, das hat Rolf Zukowskis Tochter hat mir das auch so erzählt, dass Weihnachten für sie immer Michel ist, weil es immer lief. Hat er das gar nicht mehr so drauf.
Je älter man wird, umso feuchter werden die Augen, aber
ja, stimmt.
Weil man doch so sentimental wird oder vielleicht mehr auf die eigenen Kinder schaut, wie die das gucken oder ob die das auch, ob es denen auch zu Herzen geht, wenn der Michel dann den armen Leuten hilft oder so.
Voll.
Eigentlich schön, gell?
Wir haben meistens eher Diskussionen nach Michel über häusliche Gewalt. Weil die das Michel! So schlimm finden, dass der. Genau. Ich finde es so schlimm, dass der Vater hinter denen herrennt. Ich finde es ja schön, dass wir in einer Zeit leben, in der Kinder das wahnsinnig schlimm finden. Und also die sind wirklich, wirklich erschrocken davon, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder schlagen. Und das finde ich ja irgendwie eigentlich ganz schön. Sie das so schrecklich finden. Total. Aber trotzdem denke ich mir, darum geht's doch jetzt nicht. Ja. Es ist voll der schöne Film. Ja.
Total. Also, aber das, sagen wir es mal so, ist ja auch ein wichtiges Thema rund um Weihnachten, da wo die Nerven gerne mal blank liegen, dass man da trotzdem irgendwie, ja, es ist ja ein Fest der Kinder, es ist ein Fest für die Kinder. Und wenn wir jetzt so zwischen den Jahren reden, aber es ist ja der 25., der 26. Eigentlich würde man ja streng sagen, der 6. Januar ist erst der, da ist alles erst perfekt, weil dann sind ja erst die drei Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem an der Krippe angekommen. Also so weit ist ja Weihnachten. Und ich finde auch, es ist so, ich beobachte das auch, dass glaube ich, häufig diese ganzen Streitigkeiten entstehen oder Unstimmigkeiten an Weihnachten, weil jeder wieder sein eigenes Kindheitsgefühl aufleben lassen will und ja, und vielleicht darüber hinaus vergisst, dass die anderen ja auch noch da sind und es ist halt ein Fest für die Kinder und die Erwachsenen, ich glaube, die sollten sich schon auch ihre Momente suchen und haben auch ein Recht darauf, das zu finden, wo sie sagen, ja, jetzt duftet es wieder so wie früher. Und aber eigentlich sollten sie auch alles dafür tun, dass ihre Kinder so diesen Glanz in die Augen bekommen, weil für die Kinder ist die Kindheit ist eh so schnell vorbei. Weißt? Das sind so ein paar entscheidende Jahre und die Eltern haben es in der Hand, ob die Kinder dann ihr Leben lang zurückgucken, oh, Weihnachten, hör mir auf.
Gab's immer Stress.
Oder halt sagen, ach, das ist doch ein schönes Fest.
Du hast total recht. Ich finde auch, dass Erwartungen eigentlich sind immer Gift irgendwie. Ne? Also Kinder gehen halt so offen ran, weil die ja nicht irgendwie eine Form zu füllen haben. Ne? So wie wir, die wir reingehen und sagen, oh, das war doch immer so schön als Kinder. Und so muss es jetzt auch sein. Wir haben ja all den Stress, die Streitigkeiten, die unsere Eltern vielleicht davor hatten, weil sie nicht wussten, ob jetzt Weihnachten A gefeiert wird, wie in Familie des Vaters oder Weihnachten B, wie in der Familie der Mutter. Und was für Querelen mit den Schwierigkeiten Schwiegereltern vielleicht gefallen sind, bis man klar hatte, wann man wohin fährt und wie lange man bleibt. All diese Dinge, die waren so unsichtbar für einen, was ja auch schön war. Die sind jetzt nicht mehr unsichtbar. Und ich glaube, dieses Gefühl von, ach, Weihnachten ist auch nicht mehr das, was es war, ist eigentlich nur entsteht durch diesen Blick Backstage, den man eben bekommt, weil man so, und die Kinder stehen vor der Bühne und ich glaube, das ist das, ne, auch was du meintest wahrscheinlich, dieses Backstage ist es halt einfach anders als den ganzen Zauber, ohne zu wissen, wie es wirklich hinter der Kulisse läuft. Ne?
Aber die Gefahr sozusagen, die Gefahr, in diese Rolle zurückzuschlüpfen, gerade wenn man jetzt so an ein größeres Weihnachtsfest denkt, hey, die Schwiegereltern kommen auch und auf einmal denkst du dir oder deine Eltern, was ja auch schön ist, was ja auch per se schön sein kann. Und trotzdem müssen alle quasi, also die Erwachsenen jetzt auf einer Erwachsenen, also müssen es schaffen, auf einer Erwachsenenebene zu kommunizieren und nicht sagen, oh Mist, mein Vater ist da, jetzt schlüpfe ich wieder so in die Kindheitsrolle, die Frau regt sich auf, du musst aber hier irgendwie, weil wir Eltern, so sehe ich das jedenfalls, wir haben eine Verantwortung, das ist, dass wir uns um unsere Familie kümmern, also um diese kleine Familie, um unseren Nachwuchs, Punkt. Die steht einfach im Vordergrund. Und und alles andere kommt danach. Und das müssen dann halt auch mal ich weiß nicht, ob der Konflikt grundsätzlich vorprogrammiert ist, aber ich glaube, man darf ihn nicht scheuen und zu sagen, naja, aber dann machen wir es doch eher so, wie die Oma es will, einfach sagen, nee, wir sind dafür verantwortlich, dass wir ein schönes Weihnachtsfest haben.
Genau, und da, wo wir sind, werden die Regeln gemacht. Ne? So, ich glaube, auch da ist die Klarheit, wie du das am Anfang gesagt hast, irgendwie halt. Ne?
Das ist es, glaube ich. Und die Klarheit nicht nur zu den Kindern, sondern auch in alle Richtungen und vor allem mit sich selbst.
Alle, die zu mir nach Hause kommen.
Ja. Vor allem, und das ist ja auch, ich glaube, es ist per se, also man muss frühzeitig anfangen zu kommunizieren, weil wenn man jetzt eine ganz traditionelle Familie hat mit zwei Eltern, müssen die sich ja auch erstmal einig werden. Wie stellst du es dir eigentlich vor? Ach so, ich habe mir eigentlich gedacht, das wäre so. Und diese Diskussion muss man auch schon mal führen, um da erstmal eine gemeinsame Klarheit zu entwickeln. Weil es nützt ja nichts, wenn jeder für sich von den Eltern klar ist.
Ja. Total. Und genau, das meine ich. Ne? Das, was man als Kind Weihnachten genannt hat, ist ja wahrscheinlich das Resultat langer Diskussionen und viel Erfahrung, wie das dann alles gehandhabt wurde. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und dann geht es ja so auf Silvester zu. Aber ja. Raclette oder Fondue?
Raclette. Ja, Raclette. Auf jeden Fall. Ja, total.
Was darf nicht fehlen beim Raclette?
Ja, der Käse zum Beispiel nicht.
Käse darf nicht fehlen, nee. Stimmt. Bei mir Silberzwiebeln.
Ach, das witzig. Das eigentlich, ne? Ich wollte witzigerweise das auch sagen. Mit den Silberzwiebeln. Nee, weißt du warum? Das war ein meiner ersten Frau, die hat immer gesagt, nein, Silberzwiebeln müssen dabei sein. Bin zum zweiten Mal verheiratet. Und jetzt habe ich gedacht, ach, das sage ich jetzt nicht, weil... ich lebe doch jetzt seit 15 Jahren in einer neuen Beziehung. Und aber manche Sachen bei Raclette denke ich immer an Silberzwiebeln und an meine Ex-Frau.
Ist so, oder?
Ja, wir sind ja Patchwork. Also, und wir haben uns das damals schon von Anfang an gesagt, okay, wenn wir uns trennen und ein Kind haben und jetzt kommen diese Feiertage, wir wollen auf keinen Fall, dass dann zum Schluss ein Kind dasteht, das dann sagt, oh ja, wie jetzt, wen mache ich glücklich, wo soll ich sein und oder auch dieses nein, vom 24. bist du bis 8 Uhr beim Papa und dann bei der Mama und nee, also da muss man sich echt
fragt
mal
fragt ihr dann die Kinder, was sie machen wollen oder
nee, wir haben einfach so ein Schaukelsystem gemacht und gesagt, ein Jahr bei dir, ein Jahr bei mir. Aber wir hatten, als unsere gemeinsame Tochter, die ist jetzt 16, noch kleiner waren, haben wir auch gesagt, wir lassen uns doch jetzt nicht sozusagen die Strukturen vorgeben, wenn wir dann ein vierjähriges Kind haben oder ein fünfjähriges, dann haben wir einfach gesagt, wann passt es euch denn? Wir haben immer so ein Patchwork-Weihnachtsfest gemacht, irgendwann so am 19. oder am 20. Und dann konnte sozusagen auch der Elternteil, der, ja, gerade wenn sie so ganz, also noch so kindergartenklein sind, man denkt, ach, das geht doch so schnell vorbei. Und dann hatte man so eine gemeinsame Bescherung. Und das haben sowohl, also es haben alle irgendwie genossen. Und dann ist auch der Elternteil, ich spreche jetzt mal für mich, aber wir sind ja im Dialog gewesen immer mit meiner Ex-Frau, da war man doch an Heiligabend total entspannt, dass man schon das Leuchten im Augen des Kindes irgendwie erlebt hatte und sich jetzt auf andere Sachen konzentrieren konnte.
Ja, stimmt. Ja, das, daran denke ich echt, ne? Also Patchwork in dieser Weihnachts-Silvesterzeit, das ist schon eine Herausforderung. Oder auch arbeitende Eltern, ne? Also Polizisten, Feuerwehr, wie auch immer, ne? Mhm. Also das ist schon eine Herausforderung sicherlich in der Pflege, Mediziner. Also da gibt es ja so viel mit Rufsbereitschaften und was es nicht alles gibt. Dieses ganz, ganz Gemütliche, wie man sich so vorstellt, ist ja schon auch ein Privileg, also von nicht arbeitenden Menschen an Weihnachten.
Ich habe immer früher als Kind gesagt, Papa, ich werde niemals Skispringer, weil die können dann nie Silvester feiern, die müssen dann schon wieder mit Neujahr springen und dann wieder fit sein. Und
du hast so recht.
Ja, das hat mir sozusagen, das Silvesterfest hat meine Skispringerkarriere verhindert.
Und deine Sportreporter-Karriere
vielleicht auch. Die müssen ja wahrscheinlich noch früher da sein und die Mikrofone Batterien einlegen oder so.
Die müssen vielleicht nicht ganz so fit sein.
Ja, stimmt.
Die können sich den Sekt vielleicht am Silvesterabend noch gönnen, das stimmt. Wir haben eben über diesen Instagram-Post geredet. Das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Ich fand das so schön. Du hast über Schnee gesprochen. Du bist durch die verschneite Landschaft gegangen und du hast darüber gesprochen, warum Schnee so bezaubernd ist und was so Besonderes ist. Kannst du uns das nochmal erzählen? Ich möchte, dass alle das hören. Ich finde das so schön, den Gedanken.
Oh, hoffentlich kriege ich das so poetisch nochmal hin, aber irgendwie hatte ich da anscheinend so einen Nerv getroffen, weil ich zu allen möglichen Sachen Posts mache und meine Reichweite ist überschaubar, aber dieser Post hat irgendwie über 2 Millionen Menschen erreicht. Krass. Und glaube ich auch von dem Feedback bewegt und es fiel Schnee und ich habe irgendwas gespürt. Und das war so ein Zauber, der mich auch in meine eigene Kindheit zurückgeführt hat, weil ich gemerkt habe, dass alles irgendwie so für uns verfügbar ist, egal was wir wollen. Mhm. Wir können jedes Wissen, was wir irgendwie abrufen wollen, können wir schnell bei ChatGPT oder ins Internet eingeben und wir wissen es. Wir können unsere Freunde jederzeit anrufen, weil jeder jetzt so ein Mobilphone hat. Wir können nachts um 3 sagen, ich habe jetzt Lust auf eine Cola. Und dann, wenn sie nicht zu Hause ist, findet man irgendwo eine Tanke und kann sich die da auch noch holen. Und beim Schnee ist es einfach anders, weil Der kommt einfach dann, wann er will. Und wir können es nicht steuern. Und dieses Gefühl, dass wir alles steuern können, das macht uns ja auch irgendwie, ja, zu solchen, ja, eigentlich auch zu Erwachsenen in erster Linie, die es in der Hand haben. Und als Kinder hatten wir nicht alles in der Hand. Und ja, war einfach ein schönes berührendes Gefühl auch.
Ich fand es auch berührend, als du das so gesagt hast. Natürlich, es gab ein paar spitzfindige Antworten unter drunter von wegen, man kann sich aber ein Flugticket kaufen und in die Alpen fliegen oder so. Stimmt auch. Und spätestens in der Antarktis wird man fündig, selbst im Hochsommer. Stimmt schon. Aber es geht ja um den Schnee auf unserer Welt und auf unserem Zuhause, in unserem Garten. Und genau, es ging ja nicht um Schnee an und für sich, sondern um diese Verzauberung der eigenen Welt, ne, wenn so Puderzucker fällt.
Und das haben auch Leute geschrieben. Hast du Hartmut Rosa gelesen? Und das ist ein schlauer Mensch und der hat tatsächlich auch so etwas geschrieben. Und insofern bin ich anscheinend nicht der Erste, der sich da Gedanken drüber gemacht hat oder dieses so an, im positiven Sinne getriggert wurde vom Schnee.
Dieser Schneepost hat mich sehr bewegt und ich glaube, da war was dran. Aber diese magische Zeit, ne? Dieses Weihnachten, Silvester, das dazwischen. Ich finde, dass da ganz viel passiert. Du hast mir eine Sache letztens erzählt, die fand ich auch so bezaubernd. Da gibt es ja auch immer viele Fragen von Kindern, ne? Gerade so diese Weihnachtszeit, die Weihnachtsgeschichte, all die Geschichten, Mythen, die es da drumherum gibt oder auch für sehr spirituelle Menschen, die sie dann die Rauhnächte nennen und so. Also das ist ja in vielen Kulturen ist diese Zeit sehr besonders. Du hast eine Frage bekommen von deinen Kindern, die fand ich so lustig.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Wie lange haben eigentlich Maria und Josef gebraucht, um von Nazareth nach Bethlehem auf einem Esel zu reiten? Ich hätte jetzt wahrscheinlich Google Maps aufgemacht, hätte mal geguckt und hätte dann geschätzt. Willi macht das anders. Erzähl mal, was hast du gemacht?
Also ich habe auch bei Google Maps geschaut, weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte. Ich kannte natürlich diese Weihnachtsgeschichte, wo das so geschildert wird. Und daraus ist dann die Frage bei meinen Kindern oder bei meiner ältesten Tochter gewachsen, die dann sagte, Papa, wie lange waren die unterwegs? Und also das sind tatsächlich 180 Kilometer, habe ich bei Google Maps gesehen und habe dann gegoogelt, ob es irgendwelche Menschen gibt, die das ausprobieren, ob es da einen Weg gibt, ob das jemand schon mal gemacht hat. Und ich habe irgendwie nichts gefunden und habe dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch der berühmteste Weg quasi, also zumindest der Christenheit. Und habe mich dann gefragt, ob das heutzutage möglich ist. Und bin dann mit meiner Frau nach Israel geflogen und zu dem Zeitpunkt war meine Frau noch meine Managerin, hat alles organisiert und hat gesagt, du, ich mache da gerne mit, ich fotografiere das, die kann ziemlich gut fotografieren, aber ich mische mich da nicht ein, mach das einfach, wenn du meinst, du musst es machen. Und dann sind wir mit dem Bus nach Nazareth gefahren von Tel Aviv und dann bin ich dann einfach durch die Stadt gelaufen, habe dann Leute gefragt, ob sie einen Esel haben oder jemanden wüssten, der mir einen Esel verkaufen könnte und habe 2 Tage gebraucht und hatte nach 2 Tagen tatsächlich einen Esel. Und
das war echt so toll. Lustig.
Und
du bist dann losgeritten, ja, oder wie?
Sagen wir es mal so, ich hätte mich draufsetzen können, aber der deutsche Tierschutz, der sieht es nicht, vor, ich habe deutsche Regeln mitgebracht nach Israel, dass sich erwachsene Menschen auf so Hausesel draufsetzen.
Okay.
Wird zwar in vielen Ländern gemacht, aber ich habe dann so Satteltaschen dabei gehabt und die meinem Esel auf den Rücken gelegt. Und auch wenn du jetzt lachst, dass das lustig ist, es ist richtig ernst, mit so einem Esel unterwegs zu sein, weil ich hatte wenig Erfahrung. Ich hatte vorher mal eine Eselhalterin besucht und die hat mir ein paar Grundzüge über Esel erzählt und dann bin ich los. Ich bin durch Nazareth gelaufen und bin dann irgendwie aus Nazareth raus und auf der anderen Seite der Leitplanke gab es so einen unglaublich schönen, so wie aus der Bibel gemalten Feldweg. Aber ich kam mit dem Esel nicht über diese Leitplanke und bin dann immer weiter gegangen, bis ich irgendwann runter konnte. Aber es gab keinen runter. Das einzige runter war eine Autobahn. Und ich bin dann auf dem Standstreifen bescheiden irgendwie ein paar Kilometer gegangen. Und also die ersten 35 Kilometer gingen durch Israel. Dann kam die Grenze zum Westjordanland, weil Bethlehem liegt im Westjordanland. Und dann kam Militär und so, haben gesagt, nee, Esel geht nicht über die Grenze, verboten. Dann habe ich den Eselbesitzer oder vormaligen Eselbesitzer angerufen, der hat ihn dann wieder abgeholt. Ich bin dann zu Fuß mit meiner Frau über die Grenze, sind wir nach Jenin gegangen und dort haben wir uns einen zweiten Esel gekauft. Den habe ich dann Kasimir genannt, auf ein Wunsch von meiner Tochter, weil die behauptet hatte, der Esel von Maria und Josef hieß Kasimir. Und mit Kasimir waren wir dann 8 Tage unterwegs Und das war toll, weil wir da im Westjordanland, wo jetzt Krieg herrscht, das kann man sich gar nicht vorstellen, so wunderbare, gastfreundliche Menschen getroffen haben. Und ja, nach 8 Tagen ist dann der Esel in der Jordanebene bei Jericho abgehauen, nachts.
Oh nein.
Er ist weg gewesen. Er ist am nächsten Morgen einfach weg gewesen. Es war in der Wüste. Ich habe ihn da stundenlang gesucht, bis uns das Wasser ausging. Da mussten wir selbst aus der Wüste raus. Und dann, ja, wieder eine verzweifelte, also der war einfach weg. Der war weg. Und ich habe dann überlegt, wie schaffen wir das jetzt? Es waren noch so 2 Tagesetappen bis Bethlehem. Und da ist mir dann irgendwie ein Nachtwächter von einem Kloster in die Arme gelaufen, der einen Esel hatte. Und der sagte dann, ich leihe dir meinen Esel aus, aber ich begleite dich.
Aber bring ihn zurück.
Nee, er hatte kein Vertrauen, er wollte lieber mitgehen. Er meinte, außerdem ist es so gefährlich dort, er muss mitgehen. Und dann sind wir nochmal 2 Tage, also wirklich, das war nochmal so, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer. Und dann standen wir in Bethlehem und das war so toll. Ich war wirklich so stolz. 12 Tage hat das Ganze gedauert und wir waren einfach nur happy. Und da steht heute, wo der Stall von Bethlehem ist, wo das ursprüngliche Weihnachtsfest mal stattgefunden haben soll, da steht eine Kirche und da waren so viele Touristen oder Pilger und ich wäre am liebsten zu jedem so hingelaufen. Ich sage, glaubt ihr, was wir gemacht haben?
12 Tage.
Ja, da war der Esel aber schon
und
weg.
Und habt ihr Kasimir gesehen?
Ja, war sehr euphorisch und gleichzeitig auch natürlich, dann denkst du dir, Maria, hochschwanger, Powerfrau, so eine Strecke, ich meine, wir waren am Ende mit wunden Füßen.
Ja, krass, ne?
Was für eine Geschichte.
Ja, ne, echt, also krass, weil man immer so, naja, man hört das so als ja, man denkt nie drüber nach, was das eigentlich bedeutet hat, ne? Meinst du, der Esel hat überlebt? Jetzt hänge ich mental noch bei dem armen Kasimir. Der wurde bestimmt gefunden oder so, oder?
Ja, gefunden. Also Esel sind Tiere, die kommen in so trockenen Landschaften gut zurecht und die können wittern und Wasser wittern. Und also der wird irgendwo an einem Bauernhof einen guten Platz gefunden haben, bin ich überzeugt.
Sehr gut, das brauchte ich jetzt für mein Herz. Ja, aber krasse Geschichte. Ich finde es schon einen total guten Gedanken, auch so diese ganzen Geschichten und Mythen und alles, was es da so um diese Zeit gibt, ne? Da einfach auch nochmal reinzugehen und zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich wirklich? Also man hat Geschichten, wenn man Geschichten ganz häufig hört, verliert man, glaube ich, manchmal den Bezug dazu, wirklich die einzelnen Zeilen sich auch mal anzugucken, ne? Aber Wahnsinn.
Und zeigt einfach auch die Augen von Kindern, diese Fragestellung, die wir Erwachsenen einfach überhören. Ja, gingen sie nach Bethlehem, keine Ahnung. Wir Erwachsenen sind ja auch, ja, es ist halt auch so tragisch mit uns. Weißt du, man sagt, sei im Hier und Jetzt, lebe das Leben, feier das Fest. Aber du bist ja als Erwachsener, Wenn die Geschichte vorgelesen wird, denkst du wieder, okay, wie viel Uhr ist denn? Ah ja, okay, da müssen wir jetzt aber schnell mit der Bescherung machen, mit denen ins Bett kommen, weil morgen früh kommen ja Oma und Opa. Man ist immer so einen Schritt voraus. Hm. Oder denkt schon, also ja, und das ist, glaube ich, das ist eine Tragödie, die wir uns, glaube ich, öfters mal vor Augen führen sollten, um auch zu verstehen, wie genial Kinder sind. Weil die tragen quasi den Buddha in sich und sind einfach im Hier und Jetzt.
Außer in der Kirche, da gibt es schon immer, wann gibt es die Geschenke? Ja. Seien wir ehrlich. Ja. Das ist auch die einen Schritt voraus. Aber ist ja auch schön, das ist ja einfach auch Vorfreude, ne? Aber nicht so dieses sorgenvolle Schritt voraus sein. Ja. Ne? Das ist es, glaube ich, ne? Was das doch nochmal anders macht. Das stimmt. So, und dann hast du ja gerade auch nochmal den 6. Januar angesprochen. An dem ist ja dann sozusagen offiziell dann auch die Weihnachtszeit zu Ende oder nach dem. In Spanien oder so kommen ja tatsächlich auch die Geschenke erst am 6. Januar. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Wir haben Verwandtschaft in Spanien und das ist immer ganz leicht, weil die können dann Heiligabend uns immer ganz gut besuchen kommen, weil das ist für die zwar ein Fest, an dem man mit der Familie zusammen ist und so, aber das ganz große Fest, das startet dann am 6. Januar. Dann geht's los. Und am 6. Januar starten ja auch oder gehen die Sternsinger rum. Ich war früher auch Sternsinger, war eine coole Zeit. Hat auch Spaß gemacht, weil man, oder hat auch Freude gemacht vor allem, weil man ja schon das Gefühl hatte, als Kind kann man ja selten wirklich Großes bewegen, ne? Oder denkt man als Kind oft. Aber an der Stelle konnte man wirklich Großes bewegen. Und ich weiß auch, dass die Gelder, die dort gesammelt werden, wirklich ankommen. Also auch wenn Menschen nicht christlich sind, den Sternsingern ein bisschen was dazulassen, macht auf jeden Fall Sinn, dass das Geld, das wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird. Aber du hast auch eine ganz, ganz besondere Beziehung zu den Sternsingern. Bist du Schirmherr? Nennt man das so?
Ja, ich weiß gar nicht, welche Rolle ich habe. Aber ich habe jetzt gerade mal wieder gemerkt, wie schlau du bist, weil ich war auch Sternsinger. Und ich habe mich hauptsächlich für die Schokolade und für die Süßigkeiten interessiert. Und wir haben natürlich auch Geld gesammelt. Aber mir war das mit dem Geld überhaupt nicht so bewusst, dass wir wirklich das Leben von Kindern retten in Teilen der Welt. Und irgendwann haben mich die Sternsinger gefragt, hättest du Interesse, Filme für uns zu machen? Und jetzt reise ich seit 15 Jahren ungefähr für die Sternsinger in die ganze Welt, besuche Projekte, die die unterstützen, also mit dem Geld, das die Kinder, wenn die von Tür zu Tür gehen, einsammeln. Und ich mache diese Filme wirklich mit so einer großen Motivation, weil ich mir immer denke, also wenn da mehr Kinder von meinem Kaliber rumlaufen, die einfach so Kaspar Melchior Balthasar und so weiter, ja, dann kann ich denen wirklich den Horizont erweitern und sagen, hey, dass ihr euch aufrafft, in der kalten Jahreszeit unterwegs zu sein und um Spenden bittet und ja häufig ja auch so Menschen, auch ältere Leute glücklich macht, weil das so eine alte, lange Tradition ist, dass man so einen Segen über die Tür schreibt oder einen Aufkleber drüber klebt. Das ist ja einfach richtig schön und sagen wir es mal so, ich habe jetzt von Südamerika bis über Afrika, Südostasien Kinder getroffen und von daher finde ich das so toll, die motivieren zu können hier in Deutschland mit meinen Filmen. Damit die einfach ja auch zeigen, dass Globalisierung nicht nur irgendwie Geschäftemacherei ist, sondern dass da auch ein anderer Zusammenhalt existiert unter uns, in unserer Menschenfamilie, muss man mal so sagen.
Ja, richtig schön. Und ich weiß tatsächlich, du hast mal gedreht mit einer Bekannten von meiner Mutter in Kenia, die sich um Straßenkinder kümmert. Und da meinte meine Mutter so, weißt du, von der weiß ich, das Geld kommt wirklich an und das verändert richtig was. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Bei Spendengeldern, da fragt man sich dann immer, wie viel kommt dann wirklich an, was geht in Organisationen verloren und so weiter. Aber dadurch, dass natürlich tausende Kinder in Deutschland rumlaufen und das ja ehrenamtlich machen und das oder für Schokolade, aber sie machen es und es ist wirklich schweinekalt. Ich erinnere mich, wir haben uns immer am meisten gefreut, wenn Leute gesagt haben, na, kommt mal rein, singt mal hier drin und ich habe einen warmen Tee für euch, das war immer das Größte. Aber tatsächlich, das ist ja alles ehrenamtlich, auch die Leute, die mitgehen und das ist wirklich, da kommt ganz viel Geld an der richtigen Stelle an. Wenn ihr also die Sternsinger seht, schmeißt was rein, ganz egal an was ihr glaubt. Wenn man an die Werte glaubt und an Mitgefühl, dann ist das, glaube ich, das Richtige.
Und das ist auch so. Das ist auch genau so, weil egal, also kann jeder mitmachen, egal welche Religion, welche Kultur, welche Herkunft und auch die Spenden. Ich meine, ich sehe ja die Kinder, die davon profitieren, das ist egal, ob die christlich, muslimisch, Hindu, irgendwas sind oder gar nichts. Darf man wirklich auch mal sagen, es ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Da kommen viele Millionen zusammen. Aber ich weiß natürlich auch, und deswegen fand ich es jetzt gut, dass du gesagt hast, hey, mach denn die Tür auf und wirf das da in die Dose rein, weil viele denken sich, okay, was kommen da für Freaks an, die sind mit Krone oder mit Turbanen auf dem Kopf und wollen unser Geld. Weil die machen wirklich, die verändern die Welt zum Positiven.
Die verändern was. Guck mal, ich weiß immer noch den Spruch, den wir am Ende gesagt haben. Wir haben immer gesagt, hab Dank, liebe Leute, ihr gabt gut und gern, es bleibe bei euch der Segen des Herrn. Das haben wir immer gesagt und cool. Das ist witzig. Also wirklich, das ist ja so lange schon her.
Es grüßt also euch die drei Königsschar, Kaspar, Melchior, Balthasar.
Balthasar. Ja,
dann verneigen die sich und verlieren dann die Kronen dabei.
Und, ja, wunderbar, wie es ja, immer so ist.
Und, also wirklich, das finde ich, ich finde das schon toll auch, weil wir haben unser Gespräch begonnen über die Welt und über die Krisen und so weiter. Und ich reise für die Sternsinger nicht an schöne Drehorte, sondern das sind Krisengebiete, wo Krieg ist, wo ich bin in Flüchtlingslagern, ich bin in Slums unterwegs und ich glaube auch, wenn diese Kinder, wenn es diese Kinder nicht gäbe, die dann auf die Straße gehen würden, die, dann wäre ich schon oft verzweifelt, weil ich komme natürlich zurück und denke mir oft, um Himmels Willen, die Welt geht den Bach runter. Und dann treffe ich diese Kinder, die Spenden sammeln und sagen, Willi, wir sind dieses Jahr wieder dabei. Wir haben 5000 gesammelt oder irgendwas und die sind so euphorisch und die glauben daran, dass sie diesen Kindern helfen können, was sie ja per se auch tun, das machen sie ja auch. Und natürlich, wir haben so viele Baustellen, aber es wird ganz häufig die Welt gerettet durch diese Kinder, jedenfalls die Welt von vielen Kindern.
Das hast du schön gesagt. Und es gibt mir auch gerade noch mal das Gefühl, dass es einfach stimmt. Das ist eine magische Zeit, in der ganz viele magische Dinge passieren. In der wir auch einfach noch mal in uns gehen können. Und diese Gemütlichkeit, die wir da so fühlen und haben miteinander, ist einfach ein riesiges Privileg. Und auch die Sicherheit, in der wir hier leben. Das ist alles ein riesiges Privileg, sich das noch mal vor Augen zu halten und zu überlegen, was kann ich tun, um dieses Geschenk auch ein bisschen weiterzugeben. Ich glaube, das sind... Ja, Gott, es gibt so viele Spendenaktionen, ein Herz für Kinder und weiß ich nicht, ne? Also was jetzt alles in diese Weihnachtszeit reinfällt. Ich glaube, ganz egal, ob man gläubig ist oder nicht, ich glaube, dass wirklich diese Kälte draußen, diese wirklich physisch fühlbaren Kälte und all das, ich glaube wirklich, es ist eine Zeit, in der man sehr, sehr bewusst ist darüber, was man hier hat und und in der man viel nachdenken kann, was das eigentlich bedeutet.
Ja, also es heißt ja Fest der Liebe. Wenn man jetzt mal die ganzen christlichen und Jesus kommt als Sohn Gottes auf die Welt und Maria, jungfräuliche Geburt und so weiter, mal alles mal außen vor lässt und das einfach runterbricht auf das Fest der Liebe. Und dann sich fragt, ja, was wollen wir denn? Um was geht's denn in der Welt? Um was geht's in meinem Leben? Und wenn man mal so diesen ganzen Alltag auch beiseite tut, dann geht's genau darum, dass man sich gegenseitig einfach Wärme schenkt, dass man füreinander da ist, weil das sind dann auch, glaube ich, wenn man sich dann fragt, was sind meine Erinnerungen an diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und so weiter, dann sind es doch die schönen Momente, wo man sich geborgen gefühlt hat. Es sind eher so Gefühle. Und dieses Geborgene, das ist einfach, wenn das funktioniert, dann weiß man, das Weihnachtsfest hat funktioniert.
Das ist dann auch was man mitnehmen kann ins neue Jahr. Ne? Willi, wir haben voll lange geredet, merke ich gerade. Ich danke dir von Herzen. Ich hatte mir so sehr gewünscht, als letzte Folge des Jahres eine ganz warme Folge in die Welt rauszuschicken. Eine, die in schwierigen Zeiten viel Hoffnung, Wärme und Licht in die Ohren zaubert und in die Wohnzimmer bringt. Und ich danke dir, dass ich glaube, zumindest mit dir das geschafft zu haben. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Willi.
Ja, total gerne. Ja, man muss das Licht der Taschenlampe einfach nur auf die schönen Dinge halten und einfach mal die anderen kurzzeitig auch ausblenden, dann kann man seine Seele mit viel Gutem füttern und auch vor allem Optimismus tanken. Ja.
Und das strahlt man ja dann auch wieder aus. Von daher ist es auch vollkommen okay, zwischendurch mal den Fokus auf das Gute zu legen und das andere auch ein bisschen mal beiseite zu schieben, um selbst Kraft zu haben, um dann wieder Gutes zu tun, ne?
Habe ich ja jetzt. Ich war dein Geschenk, das ist schön.
Du warst mein Geschenk, gewünscht. Aber sowas
von. Ist ja toll, ist ja cool.
Habe ich von Herzen und danke dir und dem Christkind, dass ich es bekommen
danke
habe.
Danke für die schöne Einladung. Genau, du bist eine gute Gastgeberin gewesen, bei der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Soll ich jetzt die Kerze aus? Nee, die Kerze lasse ich jetzt noch brennen und dann, bis sie ausgeht, denke ich an dich.
Ganz Rolf Zukowski-mäßig, das Licht leuchtet weiter in dir.
Oh, ja,
wir wünschen allen frohe Weihnachten, einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr, aber ganz viel magische, Kaugummi, sich ziehende, bisschen langweilige, aber wunderbar geborgene Zeit dazwischen.
Und am 25.12. um 9.05 Uhr auf Dreisat Willi auf der Suche nach dem Christkind anschauen.
Oh, unbedingt. Ja, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Wunderbarer Tipp. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, kommt gut ins neue Jahr. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Anregungen fürs neue Jahr für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Bei uns geht es dann am 2. Januar weiter mit eurer Lieblingsfolge 2024. Die Abstimmung müsste jetzt zu Ende sein. Und die Woche danach geht es dann weiter mit einer ganz frischen neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Und Willi, du bestimmt auch, ne?
Ich bewundere dich, wie du das machst, wie du da so auf den Punkt geredet hast. Und hat sie alles sehr gut. Ich bin in die Rolle eines Redakteurs geschlüpft und sage jetzt einfach, das hat sie richtig gut gemacht und die Klappe fällt. Jetzt gibt es die Aftershow-Party.
Ich habe es jetzt auch schon sehr, sehr oft gemacht. Ich muss das jetzt echt mal können. Ja, Klappe fällt. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und bis bald.
Ja, genau. Guten Rutsch und alles Gute für 2025.
So sieht's aus. Tschüss.
Ciao.